Kaum eine Krankheit wurde literarisch so viel beschrieben wie die Tuberkulose. Effi Briest, die Kameliendame und natürlich Hans Castorp in Thomas Manns Der Zauberberg, sie leiden alle an Tuberkulose oder an Schwindsucht, wie die Krankheit im 19. Jahrhundert genannt wurde. Seit dem Erscheinen des Zauberbergs sind 100 Jahre vergangen. Es gibt inzwischen bessere Therapien als Liegekur und Höhenluft. Die Krankheit wird heute mit einer Kombination von Antibiotika behandelt. Trotzdem ist Tuberkulose immer noch die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Es gibt Resistenzen, die Behandlungszyklen sind lang und das tückische Verhalten des Bakteriums macht die Behandlung kompliziert. Doch es gibt neue Behandlungsansätze gegen Tuberkulose, die Hoffnung machen, und darum geht es heute.
Wir reden über den Ukraine-Krieg, natürlich viel über Drohnen und alles Mögliche. Aber man kann sich ja auch mal klar machen, was in den Schützengräben los ist. Das ist natürlich eine Hutstätte für weitere Ansteckungen. So, also auf beiden Seiten natürlich.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu einer frischen Ausgabe von Microscope. Ich bin Franziska Walser und an meiner Seite ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen Dr. Rolf Hümke. Hallo, Herr Hümke.
Ja, hallo.
Herr Hümke, ich habe es gerade gesagt, der Zauberberg 100 Jahre alt, lange her, aber so lange ja auch noch nicht. Also für die Generation unserer Großeltern, beziehungsweise in Ihrem Fall der Eltern, war ja Tuberkulose eine wirklich reale Bedrohung, eine übliche Krankheit.
Die war wirklich sehr verbreitet, gerade in Städten sehr verbreitet, also hier Berlin. Da gab es ja nun in der Gründerzeit einen enormen Boom, es kamen Fabriken dazu, es wurden Arbeiter gebraucht. So, man hat also relativ schnell dann auch Wohnungen hochgezogen. Die Menschen wohnten dicht an dicht, da kann sich Tuberkulose leicht verbreiten. Die Wohnungen waren oft noch feucht vom Bauen, die waren gar nicht richtig ausgetrocknet, bevor sie bezogen wurden. Auch das ist nicht gut. Und wenn man dann auch nicht gut ernährt ist, dann ist man noch mehr in Gefahr, Tuberkulose zu kriegen. Denn die beste Abwehr ist einfach ein starkes Immunsystem. Und wenig Essen heißt, der Körper kann so viel ins Immunsystem nicht investieren. Deswegen war das wirklich sehr weit verbreitet, aber eben auch eine Bedrohung natürlich für Menschen, die wohlhabender waren, von denen dann meinetwegen im Zauberberg die Rede ist. Und damals hat man das gemacht, was man konnte. Man hat zum Beispiel erkrankte Arbeiter und ihre Frauen in Heilstätten gebracht, wo sie eine wirklich sehr, sehr kalorienreiche Nahrung bekommen haben. Heute wissen wir ja, die haben das Immunsystem wieder auf Volllast gebracht. Damals wusste man einfach nur aus Erfahrung, damit kann man bei so und so vielen Leuten was erreichen. Bei anderen eben aber auch nicht. Die Luftkuren, das war nicht so schlecht. Auch Sonnenlicht kann einen Beitrag leisten. Ein Teil der Menschen wurden dann im Wesentlichen auch aus eigener Kraft wieder gesund, aber andere sind eben gestorben. Und eine ähnliche Situation hatten wir auch nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen hatten diesen Krieg irgendwie überlebt. Sie hatten natürlich fürchterlich gefroren und gehungert. Sie waren zum Teil in Luftschutzkellern eng zusammengepfercht natürlich. Und auch da ist Tuberkulose übertragen worden. Und auch meine Mutter beispielsweise hat es erwischt. Nach dem Krieg bekam sie eben die Diagnose Tuberkulose.
Und da gab es aber Medikamente dann schon, ne?
Und da war Gott sei Dank tatsächlich doch einiges geschehen in der Pharmaforschung. Es gab erste Medikamente gegen Tuberkulose und sie kamen dann eben, sie war in Erfurt, sie lebte in der DDR, sie kamen dann in eine dort ganz neu erbaute Tuberkuloseklinik, in der sie eben mit diesen neuen Medikamenten, ein oder mehrere, ich weiß es gar nicht genau, dann behandelt wurden. Aber das ging über Monate, denn Tuberkulosetherapie dauert eben wirklich Monate, auch heute noch. Auch heute ist die Standardtherapie auch bei einer unkomplizierten Tuberkulose, in dicken Anführungszeichen, in Deutschland eine, die 6 Monate dauert. Und wenn die nicht anschlägt, dann kann man dann wirklich in Jahren rechnen.
Ja, und wir erklären auch gleich, warum das so ist. Aber lassen Sie uns noch mal kurz auf die Symptome kommen. Also Thomas Mann beschreibt es als schreckliche Krankheit mit einem Husten, der keinem anderen ähnelte. Literatur natürlich. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Was sind denn die typischen Symptome?
Also typisch für die Tuberkulose ist, dass sie jetzt die Leute nicht, sage ich mal, komplett niederstreckt wie eine Grippe oder so, sondern sie fühlen sich nicht gut, sie leiden auch an Appetitlosigkeit meinetwegen, sie haben so diffuse Schmerzen in der Brust vielleicht und in vielen Fällen eben, sie müssen husten und das dann möglicherweise eben auch wirklich exzessiv, weil die Lunge eben von diesen Bakterien schon so stark geschädigt wurde, dass dann, ja, dass die ganzen Atemwege eben so in Anspruch genommen sind, dass man immer husten muss, so.
Aber dieses
es kann
über
sein, dass
Zeitraum
man erhöhte Temperatur hat, aber nicht jetzt eben 40 Fieber oder so. Und man durch die Appetitlosigkeit eben auch kommt es, dass die Leute dann meistens Gewicht verlieren im Laufe der Zeit, auch schwächer werden und so weiter. Es ist also so ein schleichendes Siechtum.
Und deswegen kommt wahrscheinlich dieser Begriff Schwindsucht auch, ne? Weil das eben dieses Erlöschen ein bisschen ist. Und es das heißt aber, man erkennt es unter Umständen auch sehr spät erst, oder? Wenn die Symptome so unspezifisch sind,
genau,
am Anfang.
Genau, das ist am Anfang doch nicht gerade ein markantes Symptom dabei. Deswegen kann es sein, dass man das länger nicht erkennt. Allerdings ist klar, natürlich in bestimmten Brennpunktgebieten, da hatte man dann schon ein Auge drauf und sagte also, wir haben so viele Leute mit Tuberkulose hier, jetzt gucken wir uns die anderen natürlich auch noch mal an.
Okay.
So, ist klar. Man lernte auch nach und nach, wie man die Tuberkulose diagnostizieren kann. Eben, ist gar nicht so einfach. Ist nicht so, dass jeder einfach...
Genau, man kann keinen Bluttest machen zum Beispiel.
Ja,
ne?
Was man machen kann, ist, man macht ein Röntgenbild von der Lunge. Es ist vor allen Dingen die Lunge, die betroffen werden kann. Es können aber auch andere Organe sein.
Knochen,
Gelenke,
gehen,
genau. Noch andere Organe auch. Aber typisch natürlich die Lunge so. Und wenn man die Lunge röntgt und die Tuberkulose war da schon eine Weile, dann sieht man da viele helle Flecken auf dem Bild. Deswegen gab es dann auch den Ausdruck, der hat die Motten. Weil das aussah wie wenn ein Hemd halt Mottenlöcher hat.
Ja, und diese Punkte... Da kann man auch schon mal ein bisschen drüber sprechen an der Stelle, was die Tuberkulose dann genau macht. Die wird ja so umkapselt, ne? Also
ja.
Diese Löcher sozusagen.
Ja.
Was sind denn diese Löcher?
Die Bakterien gehen in die Lunge rein und werden bemerkt. Der Körper setzt Fresszellen dagegen ein. Die sollen diese Bakterien fressen. Die fressen sie auch. Sie kriegen sie aber nicht verdaut. So, das heißt, sie sind da drin. Können nicht verdaut werden und sie gehen dann, oder viele von ihnen gehen dann in einen totalen Ruhezustand. Die machen praktisch nichts mehr.
Ja.
Die teilen sich nicht, die vergrößern sich nicht, die haben praktisch keinen Stoffwechsel mehr. Die liegen da einfach in Wartestellung, um irgendwann später wieder aktiv zu werden.
Wenn eben das Immunsystem zum Beispiel geschwächt ist, wie wir es gerade gesagt haben, durch irgendwie Hunger und schlechte Umstände.
Genau, aber selbst wenn Tuberkulose im Gang ist, ist immer so und so viele sind einfach gefressenermaßen in Ruhestellung und warten ab. So, der Körper hat aber ja nun bemerkt, dass die Bakterien da sind. Das heißt, um diese befallenen Zellen herum bildet er noch Schichten mit weiteren Zellen, um das irgendwie zu isolieren. So, das kann bis dahin gehen, dass irgendwann richtig sogar eine Kalkschicht drumherum angelegt wird. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ja so, dass diese befallenen Zellen nach und nach auch absterben können. Das ist ja nun eine Schädigung auch für die Zellen und auch drumherum. Dann hat man also kleine Löcher in der Lunge. Und das ist das, was man im Röntgenbild sehen kann. Entweder eben, dass man solche Löcher im Lungengewebe hat oder später eben auch diese Verkalkungen.
Ja.
So. Und ja, das zeigt aber auch, was das Schwierige an der Bekämpfung ist. Bei einer normalen bakteriellen Infektion, gewöhnliche Lungenentzündung oder sowas, die Bakterien gehen rein, die vermehren sich, verdrängen andere Bakterien um sie rum, die jetzt gutartig wären und die sind exzessiv aktiv. So, der Stoffwechsel läuft auf Hochtouren, die vermehren sich eifrig und so weiter. Und Antibiotika, die funktionieren so, dass sie diese Bakterien genau auf die eine oder andere Weise daran hindern. Das heißt, irgendwo blocken die einen wichtigen Stoffwechselweg ab, sodass die Bakterien meinetwegen ihre Energiegewinnung so nicht mehr machen können. Oder sie blocken, das tun relativ viele Antibiotika, sie blocken ab, dass die Bakterien neue Zellwand bilden können. Bakterien haben ja so eine richtig dicke Wand um sich rum. Und es ist klar, wenn sich ein Bakterium vermehren will, dann muss es sich ja natürlich erstmal vergrößern und dann teilen. So, zum Vergrößern muss es ja zusätzliches Wandmaterial bilden. Wenn es das aber nicht kann, weil ein Antibiotikum das verhindert, ja, dann wird's nichts mit der Vermehrung. So. Ja. Das sind die Tricks, die normalerweise funktionieren. Aber die funktionieren alle nicht, wenn sich da ein Bakterium schlafen legt.
Genau, und nicht aus der Deckung wagt und dann kommt man natürlich einfach überhaupt nicht ran.
Ja.
Ja, okay.
Und deswegen dauern diese Therapien so endlos lange, weil eben man so und so viele im ersten Gang erwischt sozusagen und im zweiten, aber man eben immer und immer wieder auf solche warten muss, die irgendwie aus ihrer Inaktivität erwachen. Und dann erst kann man sie wieder mit Antibiotika erwischen.
Und man nimmt auch mehrere Antibiotika, ne? Also wie würde denn, angenommen, ich habe diese Erkrankung, habe Zugang zu guter medizinischer Versorgung, wie würde das aktuell behandelt werden, Tuberkulose?
Sie würden für 2 Monate 4 Antibiotika bekommen und dann nochmal für 4 Monate 2 Antibiotika. Man nimmt mehrere deshalb, weil die Bakterien natürlich auch grundsätzlich eine Befähigung haben, Resistenzen zu entwickeln. Wenn sie jetzt nur 1 geben würden, dann würden vermutlich die meisten von den gerade aktiven Bakterien sterben, aber das eine oder andere hätte vielleicht eine Mutation, aufgrund derer es unempfindlich geworden ist gegen dieses Antibiotikum. Die würden sich dann wieder eifrig vermehren. So, das darf nicht sein. Vor allen Dingen, das wären dann ja auch noch gefährlichere Bakterien sozusagen, wenn die sich wieder weiter ausbreiten. Ist das schlecht auch für alle nachfolgenden Kranken? Also braucht man mehr als 1 und man hat eben festgestellt, so für eine gewöhnliche Tuberkulose, bei der nicht auch noch Resistenzen im Spiel sind, ist dieses 2 Monate 4 und 4 Monate 2 erstmal das Standardschema.
Ja.
Und es wenn gibt das aber nicht hilft, dann muss man mit anderen Kombinationen ran.
Und Resistenzen gibt es aber ja sehr viele, muss man sagen, ne? Also
leider.
Inzwischen.
Also die Tuberkulose ist ja rund um die Welt verteilt. Nicht überall gibt es eben auch diese gute medizinische Versorgung. Das bedeutet eben, dass an vielen Stellen Behandlungen nur zur Hälfte durchgeführt wurden und dann endeten und so weiter. Und das sind alles natürlich Wege, bei denen es erleichtert wird, dass Bakterien solche Resistenzen entwickeln. Und in vielen Teilen der Welt ist die Tuberkulose, die man da antrifft, eine multiresistente. Das heißt, gegen so und so viele Tuberkulose-Medikamente sind die schon unempfindlich. Die kann man gar nicht mehr nehmen. Das hat das Kürzel erhalten MDR-TB, Multidrug-Resistant Tuberculosis. So, mittlerweile gibt es sogar Stämme von diesen Bakterien, die gegen fast alles resistent sind, was man hat. Die sind dann also extensive drug resistant, XDR, TB.
Ja.
So, Riesenproblem. Auch gerade relativ resistente Stämme sind gar nicht so weit weg von uns anzutreffen. Ukraine, Russland.
Genau, lassen Sie mal kurz über die Verbreitungsgebiete sprechen. Also weil natürlich, also es liegt nahe, dass man neue Medikamente braucht, wenn es eben diese Resistenzen gibt in dem Umfang. Es ist aber ja auch so, dass, ich habe gesagt, tödlichste Infektionskrankheit der Welt, einfach eine enorme Zahl von Menschen betroffen sind. Also Deutschland sind 4.000 neue Infektionen pro Jahr, aber weltweit 10 Millionen. Ne? Also das heißt, das ist einfach eine riesenglobale Bedrohung.
Das ist eine riesenglobale Bedrohung. Und kann man sich ja leicht ausmalen, das ist natürlich in vielen Fällen auch mit HIV-Infektionen zusammen. Die HIV-Infektion, wenn ihr eben nicht gut behandelt werden kann, führt ja zu AIDS, also dieser Immunschwäche. So, und dann haben sie also immungeschwächte Menschen, dann kommen tuberkulose Bakterien, die treffen auf keinen Widerstand. Das heißt, dass Menschen HIV-infiziert und tuberkulose-infiziert gleichzeitig sind, ist in vielen Teilen der Welt ein sehr verbreitetes Phänomen und natürlich dann ein Doppelproblem für die Menschen selbst und natürlich auch für jedes Programm, das versuchen will, da eben diese Krankheiten zurückzudrängen.
Ja, und es sind eben Entwicklungs- und Schwellenländern, aber wie Sie gesagt haben, eben auch Russland, Ukraine, also das heißt eben nicht so weit weg von uns.
Ja, richtig. Und man muss sich klar machen, also wir reden über den Ukraine-Krieg natürlich immer mit und reden viel über Drohnen und alles Mögliche. Aber man kann sich ja auch mal klar machen, was in den Schützengräben los ist. Wir haben da Menschen, die fernab von einer guten medizinischen Versorgung sind, die eng zusammengepfercht sind unter miesen Luftbedingungen. Das ist natürlich eine Brutstätte für weitere Ansteckungen.
Ja.
So, also auf beiden Seiten natürlich. So, in Russland genauso wie in der Ukraine. Also das ist ein weiterer sehr trauriger Aspekt dieses Krieges. Und man muss sich auch eine Sache klar machen. Multiresistente Tuberkulose ist besonders schlimm.
Mhm.
Aber auch die gewöhnliche Tuberkulose, also halten Sie mal so eine Therapie durch. Eine Therapie, bei der Sie mehrere Medikamente täglich nehmen müssen. Und unter Umständen haben Sie sehr substanzielle Nebenwirkungen davon. Und Sie müssen die Tag für Tag einnehmen.
Mhm.
So. Durchhalten. Das ist für Menschen, die sehr motiviert sind, schwer und für Menschen, die verzweifelt sind, manchmal eine übermenschliche Aufgabe.
Ja.
Das heißt, es werden dringend überhaupt die ersten guten Tuberkulose-Therapien gebraucht.
Die eben schneller gehen dann und weniger Nebenwirkungen haben.
Die viel, viel schneller gehen, die weniger Nebenwirkungen haben. Das ist die Aufgabe, bleibt die Aufgabe, weil es eine wirklich gute Therapie bis heute noch nicht gibt.
Ja, und das Erstaunliche ist ja, also wir haben es mit diesem drängenden, aber ja auch schon sehr alten medizinischen Problem zu tun und in den letzten 10 Jahren wurde nur ein neues Tuberkulose-Medikament zugelassen. Da fragt man sich ja, warum.
Die Tuberkulose ist unglaublich verbreitet. Gleichzeitig ist es aber eine Krankheit, bei der die meisten Fälle in Ländern auftreten, in denen nicht viel Geld da ist für Medikamente.
Hm.
So, das ist schon mal eine schwierige Situation. Es kommt noch was anderes dazu. Um Tuberkulose-Medikamente einsatzreif zu entwickeln, müssen sie einen ganz außergewöhnlichen Aufwand treiben. Und Aufwand heißt natürlich auch viel, viel Geld reinstecken und es dauert sehr lange.
Bei den Tests.
So, und das kommt daher, also erstmal jede Studie, die sie machen mit einem Medikament, muss natürlich relativ lange dauern, weil sie ja eben immer mit diesen schlafenden Bakterien auch zu tun haben. So, aber sie müssen auch immer Kombinationen erproben. Das heißt, es geht nicht nur drum, ist dieser Wirkstoff einzeln und für sich wirksam, sondern fügt er sich auch sinnvoll in eine geeignete Kombination ein, die wirksam ist und die man auch ertragen kann von den Nebenwirkungen her. So, das heißt, sie müssen unheimlich viel kombinieren, neue immer dann auch mit vorhandenen zusammenbringen, gucken, funktioniert das besser als eine andere Kombination? Das heißt, der Aufwand ist riesig, es kostet viel und auf der anderen Seite sind die meisten Abnehmer nicht in Gebieten, in denen viel für Medikamente ausgegeben wird. Und es gab eine längere Zeit, in der Firmen gesagt haben, na, also dann können wir das nicht machen.
Das ist nicht attraktiv,
das
rentiert sich einfach nicht, ne?
Das wäre ein Minusgeschäft, so. Aber es wurde dann klar, wenn es Firmen alleine nicht können oder auch einzelne Forschungsinstitute alleine nicht können, dann muss man zusammenarbeiten. Und praktisch jedes Projekt für neue Tuberkulose-Therapien, insbesondere für neue Medikamente, findet heute statt in Konsortien. Da tun sich also ganz viele zusammen. Da sind Firmen eben zusammen mit Organisationen. Da ist vielleicht ein Förderprogramm der EU mit dabei und so weiter. Es gibt mehrere von diesen größeren Organisationen, die dann auch mit vielen zusammenarbeiten. Eine zum Beispiel ist die TB Alliance, die gibt es also jetzt schon mehrere Jahrzehnte. Das ist eine Organisation, in die zahlen Staaten ein oder große Stiftungen ein. Und die TB Alliance wiederum tritt dann in Kontakt mit Firmen, Forschungsinstituten und bietet an, wir sind bereit, eine Etappe einer Entwicklung mitzufinanzieren. Mhm. Dafür muss sich eine Firma verpflichten, im Erfolgsfall auch das Projekt nicht fallen zu lassen. Und wenn es so weit gebracht wurde, dass man tatsächlich eine Zulassung erreicht hat, das Medikament auch anzubieten und auch zu guten Konditionen.
Ja.
So. Und die TB Alliance zum Beispiel arbeitet eben mit einer zweistelligen Zahl von Pharmaunternehmen zusammen. Und eben auch vielen Forschungsinstituten, Universitäten. Und die sind einer der maßgeblichen Treiber von solchen Projekten, die jetzt tatsächlich neue Tuberkulose-Medikamente herausbringen. Aber auch die EU engagiert sich. Da gibt's ein Programm Unite for TB. Da ist also auch EU-Geld mit drin, die eben auch da ihren Beitrag leisten. Es gibt Zusammenschlüsse von Kliniken, die dann eben beispielsweise in Südafrika bereit sind, die klinischen Studien durchzuführen.
Das habe ich mich nämlich gefragt. Also wie werden die betroffenen Länder, also diese Entwicklungs- und Schwellenländer, die haben ja nicht mal eben so eine Infrastruktur für medizinische Studien. Also wie werden die denn eingebunden? Weil man braucht ja sozusagen, die Entwicklung ist hier und die Betroffenen sind auf der anderen Seite der Welt.
Ja. Also es gibt dann eben wirklich Fördergeld. Auch Gates Foundation fördert auch zum Beispiel. Und mit diesem Fördergeld werden eben dann Kliniken in tuberkulose-starken Gebieten ausgerüstet mit dem, was es braucht, damit sie da nicht nur behandeln können, sondern auch Studie durchführen. Das heißt, man muss insbesondere natürlich die Labors dort zusätzlich ausstatten, damit sie alles haben, damit sie überhaupt während der Studie eben die nötigen Daten von den Patienten, von Gewebsproben und so weiter, ermitteln können, damit man eben wirklich nachher aus dieser Studie die Informationen rauszieht, die man braucht, um zu entscheiden, wie gehe ich weiter, bringt's das, hat sich die Kombination bewährt, wie muss ich sie nachjustieren, muss ich an der Dosierung was ändern, all diese Dinge. Also, einer allein kann es nicht, aber im Zusammenschluss geht was. Das ist eigentlich die sehr gute Nachricht. Und bemerkenswert ist, so mager es eben in den letzten 10 Jahren war, mit neuen Medikamenten, die eine Zulassung bekommen haben, so stark ist es jetzt mit Medikamenten, die in der Erprobung sind und Teil von Kombinationstherapien der Zukunft sein können.
Also wo man sieht, die sind schon zum Beispiel Phase 2 oder sowas, genau. Die sind einfach da schon weit fortgeschritten.
Genau, die werden also jetzt schon mit Patientinnen und Patienten erprobt. So, und eine Organisation hat also kürzlich durchgezählt, sie sehen ein Medikament, ein neues, das schon die Phase 3 erreicht hat, also die letzte große Erprobungsphase vor der Zulassung, und 10 Stück, die in der Phase 2 sind, also der Phase, wo man erstmals mit Patientinnen und Patienten was erprobt. Und die sagen, also sowas hat es seit ewigen Zeiten nicht gegeben, dass so viele Projekte jetzt tatsächlich so weit gediehen sind. Die Chancen stehen gut, dass wir eben wirklich jetzt auf bessere, kürzere, verträglichere Therapien hinarbeiten können.
Und wir haben uns ja vorgenommen, da 2 von diesen vielen Medikamenten, die da gerade im Kommen sind, beispielhaft zu besprechen, weil die Frage ist ja, was können die, was die ganzen Antibiotika davor nicht konnten? Also außer, dass sie natürlich neu sind und deswegen keine Resistenzen auftreten, aber die müssen sich ja irgendwelche neuen Tricks da offensichtlich ausgedacht haben.
Das ist richtig. Sie mussten wirklich irgendwie neue Wege gehen. Ein Beispiel ist ein Medikament mit dem Wirkstoff Ganfeborol. Und diesem Borol hört man was an, was auch tatsächlich so ist. Da ist nämlich Bor drin. Das ist insofern bemerkenswert, als Bor jetzt ein Element ist, das sehr selten in Medikamentenwirkstoffen vorkommt. Es gibt diesen und jenen, aber es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Es ist auch mal entwickelt worden von einer Firma, die sich ausdrücklich auf Borchemie spezialisiert hatte, sagte, diese Kompetenz spielen wir aus, um eben Wirkstoffe zu machen, die viele anderen sicher nicht gemacht hätten, sage ich mal. Die haben sich dann wieder mit einer zweiten Pharmafirma zusammengetan, um das eben weiterzuentwickeln. Eine Firma, die viel Erfahrung mit Tuberkulose hatte, das war also Anacor, die eine, und GSK, die andere. Und dieses Ganfeborol wirkt tatsächlich in einer sehr neuartigen Weise, indem es die Tuberkulosebakterien daran hindert, Proteine zu bilden. Proteinbildung ist bei jeder Zelle und natürlich auch bei Tuberkulosebakterien eine große Sache. Man kann sich das so vorstellen, dass es so ein bisschen zugeht wie in einer Autofabrik. Man hat eben ein Fließband und an diesem Fließband wird das Protein montiert. So, und an dieses Hauptfließband gehen also mehrere Nebenfließbänder ran, die eben die Bauteile zuliefern. Eins dieser Bauteile heißt Leucin. Das wird immer wieder gebraucht, wenn Proteine aufgebaut werden. Und was dieses Medikament nun macht, ist, es blockiert sozusagen dieses Nebenfließband, das das Leucin zuliefern soll. Und ohne Leucin wird das nichts mit der Proteinsynthese. Und ja, interessanter neuer Mechanismus. Und es hat jetzt immerhin schon die erste Erprobung bestanden, sage ich mal, mit Patientinnen und Patienten. Da hat man es tatsächlich mal für eine kurze Zeit allein gegeben, um nur zu gucken, tut sich was?
Und
sehen wir, dass Bakterien sterben?
Kann man es ohne Kombination sozusagen nutzen?
Nee, das war schon klar, dass man es nicht kann. aber man wollte überhaupt einmal sehen, regt sich da was? Also merken wir, dass Tuberkulose-Bakterien sterben, wenn das gegeben wird? Und das hat sich gezeigt, jawohl, das geht grundsätzlich. Und jetzt die nächsten Studien, da kombiniert man es.
Okay.
So. Ja. Und auch den Menschen, mit denen man diese erste Erprobung gemacht hat, die hatten von vornherein die Zusage, ihr macht jetzt für eine kurze Zeit diese Ersterprobung und kommt dann direkt in eine Langzeit-Tuberkulose-Therapie, wie sie jetzt Standard ist. Mhm. So, aber in den nächsten Studien, jetzt mit dem Ganfurol, wird es kombiniert. So, und dann will man eben wissen, was ist die beste Kombination. So, und das ist jetzt eben ein Projekt, da sieht man, zwei Firmen waren die Initiatoren, aber auch da drumherum sind natürlich fördernde Organisationen, die alle an diesem Projekt beteiligt sind. Es haben sich übrigens auch deutsche Kliniken an der Erprobung mit beteiligt. Gibt einige Kliniken hier in Deutschland, die eine besondere Tuberkulose-Kompetenz haben und dann eben auch an solchen Studien gut mitwirken können. Es gibt aber eben auch Projekte, die starten in akademischen Forschungsinstituten. Mhm. Und da gibt's auch ein Beispiel hier sogar aus Deutschland. Es gibt ein Medikament, das heißt BTZ-043.
Müssen wir noch an dem Namen ein bisschen arbeiten?
Ich glaube, es braucht noch einen guten Namen. Aber Laborcode sozusagen ist BTZ-043. Das ist in Jena in einem Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft mal ursprünglich entwickelt worden. Es haben sich Partner mit dazu gefunden, beispielsweise die LMU München wirkt also an der weiteren Entwicklung mit. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung wirkt da mit. Und das ist ein Wirkstoff, der jetzt wieder auf eine andere Weise arbeitet. Ich habe ja vorhin mal erzählt, wenn sich Bakterien teilen wollen, dann müssen sie sich erstmal etwas vergrößern, müssen auch ihre Zellwand natürlich vergrößern. Sonst geht's nicht. Und dieses BTZ-043, das verhindert nun auf eine neue Weise, dass neue Zellwand gebildet werden kann. So, und damit sind die Tuberkulose-Bakterien eben dran gehindert, sich weiter teilen zu können. Und auch das wurde eben auch wieder mit der Hilfe von weiteren Förderorganisationen jetzt bis in die Ersterprobung mit Patientinnen und Patienten gebracht. Und sieht gut aus soweit. Und auch da hat man eben jetzt die nächsten Studien begonnen oder in Planung, wo es dann kombiniert wird.
Ja.
Und wieder ist die Frage, was ist die bestmögliche Kombination? Und das Ziel dabei ist natürlich, eine Kombination zu finden, die erstens sehr, sehr gut wirksam ist, aber mit der man auch die Tuberkulose-Bakterien schneller erledigen
als
kann.
Als eben diese 6 Monate, ne, um diese lange, lange Prozedur so ein bisschen abzukürzen.
Ja. Ja. Und idealerweise natürlich auch eine Therapie, die nicht oder wenig in Gefahr ist, alsbald wieder durch Resistenzen erledigt zu werden.
Ja. Die Weltgesundheitsbehörde WHO, die hat das Ziel vorgegeben, bis 2030 die Anzahl der Todesfälle durch Tuberkulose um 90% zu reduzieren. 2030 ist ja nicht mehr so lang hin. Was würden Sie sagen, ist das realistisch angesichts der Entwicklungen, die gerade anstehen?
Es ist eindeutig sehr ambitioniert. Und neben dem Ukraine-Krieg gibt es ja auch andere Konfliktregionen, in denen es natürlich dann besonders schwierig ist, geordnete Programme zu fahren. Man muss aber sagen, auch mit den bisherigen Medikamenten ist in einigen Staaten und Regionen der Erde sehr viel gelungen, wenn es nur wirklich gut organisiert wurde. Mhm. Die WHO gibt seit langer Zeit die Devise aus, dass man Tuberkulose-Therapie nicht sozusagen jeder einzelnen Klinik überlässt, sozusagen, wie sie es halt macht oder nicht macht, sondern dass man das wirklich staatlich oder behördlich organisiert, dass man auch diese Behandlungen eben konsequent anbietet, also auch dafür sorgt, dass möglichst viele Leute davon wissen und in diese Behandlungen einbezogen werden können, dass man natürlich die Menschen sehr stark motiviert, therapietreu zu bleiben.
Also das dann auch durchzuziehen, eben über diese vielen Monate.
Ja. Und das muss man sich auch klar machen, das kann man sich hier in einem Land wie Deutschland kaum vorstellen, aber man muss die Behandlung auch direkt beobachten. Man muss gucken, ob die Leute ihre Medikamente geschluckt haben. Mhm. Klingt jetzt so absurd, warum sollten sie das nicht tun? Aber wenn sie in einem bettelarmen Land sind, dann haben sie auf der Zunge etwas Wertvolles liegen, was sie weiterverkaufen könnten.
Okay.
Das heißt, man muss wirklich gucken, haben die Leute diese Tabletten auch geschluckt und tragen sie nicht aus der Klinik raus, um sie dann, nass wie sie sind, von Spucke weiter zu verkaufen.
Okay, also das heißt, wir haben auf der einen Seite eben die Medikamentenentwicklung, die jetzt in Gange sind, und das andere ist aber eben auch die Distribution und die Organisation von den Therapien dann vor Ort, was auch ein total wichtiger Faktor ist.
Ganz genau. Ja. Und wenn dann eben tatsächlich neue, bessere Therapieformen entwickelt sind, zugelassen sind, dann natürlich wird man die in solche Programme einbringen. Und dann geht es hoffentlich noch deutlich leichter als jetzt. Aber es wäre verkehrt zu sagen, wir warten erstmal ab. Auch mit den heutigen Mitteln, so schwer und mühsam es ist für alle Beteiligten, aber auch mit den heutigen Mitteln kann man wirklich viel erreichen. So und so viele Länder haben es vorgemacht. Indem sie konsequent solche Programme gefahren haben, haben sie tatsächlich die Zahl der Tuberkuloseansteckungen ganz wesentlich runtergebracht und damit eben wirklich viel Gutes für die Bevölkerung getan.
Herr Hömke, das war wieder sehr spannend. Vielen Dank für diesen Einblick in die neue Tuberkulose-Medikamentenentwicklung.
Ja, sehr gern.
Das war Microscope, heute mit neuen Ansätzen zur Behandlung von Tuberkulose, mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Wenn Sie immer up-to-date sein wollen, was sich in der Pharmaforschung tut, dann können Sie Microscope abonnieren, kostenlos auf Apple, Spotify und vielen anderen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.